Dimensionen.
Exklusive Dreizimmerwohnung mit Balkon in bester Döblinger Stadtlage.
88 Quadratmeter, Kaufpreis 535.500 Euro.
Eine Immobilie auch für Anleger aufgrund der freien Mietzinsbildung.
Wahre Wohnraum.
4-Zimmer-Terrassentraum in Zentrumsnähe.
92 Quadratmeter, 4 Zimmer, Kaufpreis 299.000 Euro.
Der Höhepunkt dieser attraktiven Salzburger Stadtwohnung ist die sonnige Terrasse. Eine bestimmt willkommene Ruheoase.
Die Ökonomie des Immobilienmarktes.
Interessiert? Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Besichtigung.
Von Juliane Nagiller.
Die Preise für Immobilien sind seit 2010 massiv angestiegen. So kosten Wohnungen heute um fast 40% mehr als noch vor 7 Jahren. Für 2018 rechnen Experten mit einem weiteren Anstieg von mehr als 4%. Könnten diese Preissteigerungen Anzeichen für eine sich aufbauende Blase sein? Leonhard Dobusch ist Professor am Institut für Organisation und Lernen an der Universität Innsbruck.
Oftmals geht eine Blasenentwicklung mit einer Finanzmarktinnovation einher. Da wird ein neues Produkt entwickelt, mit dem es möglich ist, mehr Kredite aufzunehmen und damit also einen höheren Fremdkapitalanteil bei Investitionen zu haben als zuvor. Und diese Möglichkeit wird meistens damit gerechtfertigt, dass man mehr Informationen hat, dass quasi dieser höhere Anteil an Fremdkapital trotzdem zu rechtfertigen ist durch dieses neue Produkt.
Diesen Mechanismus konnte man auch bei der Immobilienblase 2008-2009 in den USA beobachten. Hauskredite wurden damals gebündelt und mit einem Rating versehen. Nun waren sie handelsfähig und konnten auch international verkauft werden, etwa an deutsche und österreichische Banken.
Das hat dazu geführt, dass auf einmal viel leichtfertiger solche Hausbaukredite vergeben wurden, weil man konnte sie ja dann eben auch an europäische Regionalbanken weiterverkaufen, hatte sie nicht mit der eigenen Bilanz stehen. Und das ging lange Zeit gut, bis es eben dann irgendwann zu einer Verunsicherung kam, ob diese Kredite überhaupt zurückgezahlt werden, bis irgendwann mal die Hauspreise in den USA zu sinken begannen. Auf einmal wurden dann die gesamten dieser zusammengeschnürten Immobilienkreditpakete in Zweifel gezogen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit.
Die Folgen einer Blase treten immer dann zutage, wenn die Preise sinken. Dann ist nämlich die Sicherheit, die der Käufer gegeben hat, also in diesem Fall die Wohnung oder das Haus, weniger wert als der aufgenommene Kredit. In den letzten Jahrzehnten sind Finanzmarktlogiken wichtiger geworden, erläutert der Wirtschaftswissenschaftler. Immobilien wurden zu einer Asset-Class, zu einer Anlageklasse. Und aufgrund der letzten Finanzkrise und der Niedrigzinspolitik der Europäischen Nationalbank wollen immer mehr Menschen in das sogenannte Betongold investieren.
Je mehr Anlagekapital auf der Suche nach sicheren Investitionen ist, desto mehr fließt in Immobilienfinanzierung. Das lässt dort die Preise steigen. Die steigenden Preise rechtfertigen dann erst recht neue Kredite, die noch höher sind. Diese neueren Kredite erlauben aber dann wiederum, neue Immobilien zu kaufen zu noch höheren Preisen. Und so erlebt man eine eigentlich sich selbst nährende, wenn nicht sogar selbst verstärkende Preissteigerungsdynamik, die Blasencharakter annehmen kann.
Nahezu alle Akteure des Immobilienmarktes profitieren von steigenden Preisen. Die Immobilienfirmen, die Makler, die Notare, die Wertgutachter und besonders die Banken. Denn sie erhalten für jeden Kredit, den sie vergeben, Krediterrichtungsgebühren. Diese Gebühren richten sich nach dem Transaktionsvolumen und können als sofortige Einnahmen verbucht werden. Für Banken und Finanzdienstleister wäre die Kreditvergabe wichtiger als die Zins- und Kreditrückzahlung. Das würde zu kurzfristigem Denken verleiten.
In einem der Interviews mit einem Verantwortlichen des von uns untersuchten Falls einer grenzüberschreitend tätigen Immobilienfirma im deutschsprachigen Raum hat der vom Zauberwort Refinanzierung gesprochen.
Leonhard Dobusch bezieht sich hier auf eines seiner aktuellen Forschungsprojekte. Hat sich eine Immobilienfirma einen gewissen Bestand an Immobilien aufgebaut, zum Beispiel mit Hilfe von Risikokapital, kann sie das weitere Wachstum über einen neuen Kredit finanzieren. Dafür muss man nur die Immobilien neu bewerten lassen. Da die Preise steigen, steigt auch der Wert der Immobilien. Plötzlich bekommt das Unternehmen einen höheren Kredit von der Bank.
Und weil das nicht eine Firma macht, sondern weil das viele Firmen machen, führt das dann ganz allgemein zu einer Preissteigerungsdynamik im Markt. Und diese Preissteigerungsdynamik kann dann aber wiederum weitere Preissteigerungen rechtfertigen, weil es immer leichter wird, an Refinanzierungskredite zu kommen und die dann wiederum für die weitere Expansion eingesetzt werden können.
Der Gewinn aus Gebühren und die Möglichkeit, langfristige Verbindlichkeiten kurzfristig handelbar zu machen, sind die Ursachen für die Spekulationsanfälligkeit des Immobilienmarktes. Die Gebühren müssten gedeckelt werden, fordert Leonhard Dobusch. Außerdem müsse der Gesetzgeber verhindern, dass Profite in Steueroasen verschoben werden, eine derzeit gängige Praxis.
Franz-Josefs-Bahnhof. Umsteigen zu?
Obwohl zentral gelegen, zählt die Gegend hinter dem Franz-Josefs-Bahnhof nicht gerade zu den attraktivsten Ecken Wiens. Das soll sich aber bald ändern. Ein neues Stadtviertel mit Hochhäusern wird hier entstehen. Mit fast 2,4 Hektar gehört das Alternquartier derzeit zu den größten Investorenprojekten in Wien. Ein erster Spatenstich wurde bereits gemacht. Der Projektentwickler Six Before Seven baut die ehemalige Bossdirektion in der Nordbahnstraße um. Die Zahlensymbolik Six Before Seven heißt übrigens, die Entscheidung kommt vor der Tat.
Der Alternpark ist so ein klassisches Bürogebäude, gab es Anfang oder Mitte der 80er Jahren. Wir haben selbst immer gescherzt, eines der hässlichsten Gebäude von Wien.
Sagt Peter Ulm, CEO von Six Before Seven, ein Unternehmen, das in Österreich, Deutschland und Polen tätig ist und derzeit Immobilienprojekte mit einem Wert von mehr als 1,5 Milliarden Euro entwickelt und verwertet.
Aber natürlich inmitten des 9. Bezirkes, Nähe zur U4 Friedensbrücke, Nähe zur Spitalau-U-Bahn-Station, also öffentlich verkehrsmäßig sehr gut erschlossen, eine erhabene Lage über der Alternstraße, durchaus attraktiv.
Wobei es architektonisch doch eine Herausforderung war, räumt Peter Ulm ein. Das Gebäude hat 4 Flügel mit 4 unterschiedlichen Sichtachsen. Um attraktive Wohnflächen zu schaffen, wurde das Gebäude bis auf die Tragstruktur rückgebaut und wird derzeit neu aufgebaut. Insgesamt sollen an die 250 Wohnungen entstehen.
Seit es die Immobilienwirtschaft gibt, gibt es den Ausdruck Lage, Lage, Lage. Daran hat sich nichts geändert, auch wenn sich Lagebedeutungen verändert hat. Wir bauen und wir entwickeln heute an Standorten von Wien, die vor 10 Jahren den Begriff noch nicht erfüllt hätten. Aber wenn wir dann gerade Bestandgebäude ansehen, geht es um Funktionalität von Grundrissen. Wie kann ich so ein Gebäude ganz banal haustechnisch erschließen?
War das Bestandsgebäude zuvor ein Bürokomplex, dann gibt es beispielsweise auf jedem Stockwerk nur eine Handvoll Toiletten. Ein Wohngebäude braucht hingegen in jeder Wohnung mindestens eine Toilette. Da ist viel Umbau notwendig. Nicht alle Gebäude würden sich aus wirtschaftlicher Sicht für eine Umnutzung eignen. Vor dem Ankauf eines Gebäudes wird der Markt analysiert. Wie viel können die Kunden zahlen? Wo liegt der Marktpreis für diese Gegend? Und wie kann man die Wohnungen so planen, dass bei einem bestimmten Quadratmeterpreis die Wohnungen noch leistbar sind?
Und dann muss ich eigentlich von oben nach unten rechnen und sagen, und so viel bleibt es für den Ankauf des Objektes über, bei Baukosten, die wir als Erfahrungswerten nehmen. Was aber bei Umbauten viel komplexer ist, auf die grüne Wiese zu bauen, ist weitaus leichter zu kalkulieren, als ein Objekt umzubauen. Also muss ich wieder ein paar mehr Sicherheitspolster noch einbauen und dann kann ich unten sagen, jetzt kann ich so viel für den Ankauf des Objektes zahlen, damit hoffentlich am Ende auch noch ein bisschen überbleibt.
Den größten Bedarf gäbe es derzeit im wirtschaftlichen und leistbaren Wohnungsbau, sagt Peter Ulm. Grund dafür sei die fortschreitende Urbanisierung, also der Zuzug in die Städte. Es gäbe zwar auch einen Luxusbereich, aber das sei nur ein kleiner Marktausschnitt. Six Before Seven geht es um den Markt der Durchschnittsverdiener.
Wir kämpfen mit deutlich erhöhten Baukosten. Wir kämpfen mit Grundstücksverknappung und damit auch teuren Kaufpreisen in den Grundstücken. Ich bin jetzt seit 1992 am Markt und ich kann Ihnen garantieren, die Margen der Projektentwickler sind tendenziell geringer als größer geworden. Wir verdienen nicht mehr und es ist nicht so, dass wir auf Kosten der Konsumenten unsere Taschen, unsere Säcke immer voller machen, sondern die gesamte Wertschöpfung ist deutlich teurer geworden.
Finanziert werden die Projekte durch Eigenkapital, Bankkredite und die Verkaufserlöse der Wohnungen. Jedes Projekt ist ein eigener Rechnungskreis. Je nach Baufortschritt bekommt das Unternehmen Geld von den Käufern. Damit werden wiederum die aufgenommenen Kredite bedient. Erst wenn alle Kredite zurückgezahlt wurden, verdient das Unternehmen am Projekt. Das ist zumeist erst bei den letzten Wohnungen der Fall, erklärt der Vorstandsvorsitzende Peter Ulm.
Selbstverständlich ist in den letzten Jahren der Kapitalzufluss in die Immobilie gestiegen. eine vollkommen natürliche Korrelation aus gesunkenen Anlagezinsen, dass die Anlagekategorie Immobilie gesucht wird. Dann kaufen diverse Fonds, Pensionskassen, Versicherungen diese Immobilien und der Konsument mietet wieder. Dort, wo wir Einzelwohnungen verkaufen, würde ich derzeit so von einer Mischung ausgehen, 60% Eigenbedarf, 40% Veranlagung.
Um die Preisentwicklung in Wien zu stabilisieren, müsse das Angebot erhöht werden, ist Peter Ulm überzeugt. Entwicklungspotenzial gäbe es in Wien noch, was die Stadtverdichtung anbelangt. In diesem Bereich müsse man auch darüber nachdenken, stärker in die Höhe zu bauen.
In Wien war Wohnen für lange Zeit sehr günstig, auch natürlich bedingt durch diesen großen Mietmarkt, auf den man immer wieder ausweichen konnte, der noch dazu gefördert war und nach wie vor teilweise gefördert ist.
Erklärt Doris Ritzberger-Grünwald, Direktorin der Hauptabteilung Volkswirtschaft in der Österreichischen Nationalbank. 3,8 Millionen Haushalte leben in Österreich zur Miete. Das sind 40% der Bevölkerung. Fast 2/3 dieser Mietwohnungen sind Gemeindewohnungen oder Wohnungen gemeinnütziger Bauvereinigungen. Österreich hat, verglichen mit anderen EU-Ländern, eine niedrige Eigentumsquote von 56%. Zwischen den Bundesländern gibt es hier große Unterschiede. In Wien besitzen nur 18% eine Wohnung oder ein Haus. Im Burgenland sind es mehr als 70%.
Es hat sich ein bisschen geändert, weil dieser Nachholprozess hat begonnen. Also die Preise sind gestiegen, sind auch über einen längeren Zeitraum deutlich gestiegen. Aber noch immer sieht man, dass Wohnen in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern etwas günstiger ist.
Die Preise für Wohnungen in der Bundeshauptstadt sind in den letzten Jahren stärker als im Rest Österreichs gestiegen. Erst im vergangenen Jahr kam es zu einer Stabilisierung der Preise. Grund dafür seien demografische Faktoren, sagt die Nationalbankerin.
Zwischen 2010 und 2016 lag das Bevölkerungswachstum in Wien bei 9,2%. Und das war doppelt so hoch wie in Gesamtösterreich. Dort ist nämlich die Bevölkerung nur um etwas mehr als 4% gewachsen. Das heißt, hier gab es aufgrund des Zuzugs eine deutlich stärkere Nachfrage nach Wohnraum. Und die hat sich auch in den Preisen gespiegelt.
Für die steigenden Preise sei noch ein weiterer demografischer Faktor verantwortlich, die sinkende Haushaltsgröße. Durch die höhere Lebenserwartung, den hohen Anteil von Studierenden und die Zunahme an Scheidungen würden immer mehr Menschen alleine leben. Die Nachfrage am Wohnungsmarkt steigt. Wie kann man dem begegnen?
Dann muss das Angebot steigen. Dann muss einfach mehr gebaut werden. Und genau das ist in Österreich auch passiert. Also da gab es einen langen Anlauf zu diesen Entscheidungen offensichtlich. Aber jetzt sehen wir doch, dass die Bauinvestitionen deutlich angezogen haben.
Nachdem in den Jahren zuvor der Wohnbau stagnierte, nahmen die Wohnbauinvestitionen 2017 erstmals wieder deutlich zu. Die Differenz zwischen Nachfrage nach Wohnungen und Fertigstellungen, man nennt das im Fachjargon Building Gap, kann aber nur einen geringen Teil der Preisentwicklung erklären. Knapp die Hälfte des Anstiegs geht auf das sogenannte Investitionsmotiv zurück. So eine ökonometrische Schätzung. Auf der Suche nach Rendite würden Investoren verstärkt in Immobilien investieren. Das Volumen von österreichischen Immobilienfonds ist beispielsweise von 2014 bis 2016 um 50% angestiegen. Internationale Investoren interessieren sich vor allem für den Wiener Wohnungsmarkt. Das könnte laut Nationalbank auch ein Grund für den stärkeren Preisanstieg in Wien sein.
Wohnbedürfnis ist etwas Existenzielles, das ist ein Grundbedürfnis. Wenn es beim einen geht um Spekulation und um das Einstreifen von Gewinnen und beim anderen um ein Wohnungsbedürfnis, dann gibt es sicher einen Punkt, wo das problematisch werden kann und wo das nicht mehr komplementär ist, sondern wo das ein Widerspruch ist.
Der Immobilienmarkt sei überhitzt. Diese Warnung hat der Europäische Ausschuss für Systemrisiken Ende 2016 an 8 Mitgliedstaaten ausgegeben, darunter auch Österreich. Die Österreichische Nationalbank widerspricht dieser Warnung jedoch. Doris Ritzberger-Grünwald erläutert, warum.
Weil wir hier erstens einmal von einem sehr niedrigen Niveau aus kommen. Dieses niedrige Niveau eine Art Aufholprozess schon rechtfertigt. Und das Zweite, was ja auch ein bisschen für eine Entwarnung spricht, ist, dass die Österreicher im Vergleich zu vielen anderen Ländern, die Haushalte, relativ wenig verschuldet sind.
Nur 6% der Haushalte sind hypothekarverschuldet, haben also ihre Wohnung oder ihr Haus als Sicherheit für einen Kredit angegeben. Der Anteil notleidender Kredite ist bei mit Wohnungen besicherten Krediten verschwindend gering und liegt unter 2%. Ein Indiz für eine gute Bonitätsprüfung von Seiten der Banken. Außerdem seien von den Preissteigerungen am Immobilienmarkt vor allem einkommensstärkere Haushalte betroffen, bemerkt die Volkswirtin. Eine Blase liege nicht vor. Die aktuellen Preissteigerungen seien durch höhere Baukosten und eine höhere Nachfrage zu erklären. Die Nationalbank beobachtet und analysiert den österreichischen Immobilienmarkt aufmerksam.
Der Kern der Sache ist die Finanzmarktstabilität und der Fokus auf die Banken, dass die eben stabil sind und hier nicht in Schwierigkeiten bekommen. Das verstehen wir unter Finanzmarktstabilität. Und darum sind wir so stark auf diese Immobilienpreise fokussiert.
Immobilien sind der wichtigste Vermögensbestandteil privater Haushalte. Außerdem sind sie eine wichtige Besicherungsform bei der Kreditaufnahme. Preisveränderungen können sich auf die Verschuldung und Kreditfähigkeit privater Haushalte und damit auf den Bankensektor auswirken. Entwicklungen am Immobilienmarkt haben also weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft. Manche versuchen, sich aus diesen Entwicklungen herauszunehmen.
Wir sind jetzt im Wohnprojekt Wien im zweiten Bezirk am ehemaligen Nordbahnhof am Bednerpark.
Heinz Feldmann ist Mitgründer und Bewohner des Wohnprojekts. Hier wird gemeinschaftlich, nachhaltig und generationenübergreifend gewohnt und gearbeitet.
Und jetzt gehen wir hinein in das Foyer des Hauses.
In den 39 Wohnungen leben derzeit 70 Erwachsene und etwas über 30 Kinder.
Bezogen haben wir das Wohnprojekt vor 4 Jahren und 4,5 Jahre davor haben wir geplant und gebaut.
Neben den Wohnflächen gibt es im Haus noch ein Kretzelcafé, Büroflächen und an die 700 Quadratmeter Gemeinschaftsflächen.
Alle, die hier leben, sind mit Eigentümerinnen des gesamten Objekts, aber niemand hat einen privaten Eigentumsanspruch auf eine Wohneinheit. Das heißt, wenn ich da wieder ausziehe, kann ich nicht bestimmen, wer die Wohnung bekommt, sondern die Gemeinschaft entscheidet, wer als Nächster die frei werdende Wohneinheit kriegt.
Im Wohnprojekt wird nachhaltig gelebt. Es gibt eine Food Corp, also eine Lebensmittelkooperative, Lastenfahrräder, 7 gemeinschaftlich genutzte Autos, eine Waschküche und an die 100 Fahrradabstellplätze. Und im Erdgeschoss eine große Gemeinschaftsküche.
Da wird bereits gekocht für das Mittagessen der Leute, die tagsüber hier gemeinsam kochen und Mittagessen. Das sind werktags immer zwischen 15 bis 20 Personen, Bewohnerinnen, aber auch Menschen, die da im Büro arbeiten.
Außerdem gibt es einen großen Spielbereich für Kinder, eine gut ausgestattete Werkstatt und Veranstaltungsräume. Das Dachgeschoss bietet eine große Terrasse, Zimmer für Gäste, eine Sauna und eine Bibliothek. Intelligentes Teilen und Nutzen ist das Credo. Das bedeutet,
dass wir potenziell weniger Individualquadratmeter in den Wohneinheiten haben. Also jeder und jede hat natürlich die Wohneinheit, die er oder sie sich gewünscht hat. Aber mit dem Blick darauf, ich nehme ein bisschen weniger Quadratmeter, weil ich brauche keine 20 Laufmeter Bücherregale. Ich gebe meine Bücher in die Gemeinschaftsbibliothek. Ich brauche kein Gästezimmer oder Gästesofa daheim, weil es gibt die Gästeappartements. Ich brauche keine riesige Küche, weil wenn ich ein großes Fest mache mit 20 Freunden zum Kochen, dann gehe ich in die Gemeinschaftsküche.
Gebaut wurde das Haus von einem Bauträger gemeinsam mit einem Architekturbüro. Der von den Hausbewohnern gegründete Verein für nachhaltiges Leben hat das Haus dann gekauft. Für 10,5 Millionen Euro plus Umsatzsteuer. Der Vorteil bei dieser Vorgangsweise? Die Gruppe musste das Projekt nicht vorfinanzieren.
Das heißt, wir haben ausreichend Zeit gehabt, die Mitglieder zu finden und Gemeinschaftsbildung zu machen. Und jeder hat von den Mitgliedern hat ausreichend Zeit gehabt, seine Eigenmittel, jeder hat ein bisschen was in den Topf gelegt, damit wir es finanzieren können, seine Eigenmittel zusammenzukratzen, sodass wir circa 20% der Summe, also wir haben 1,8 Millionen selber zusammengelegt. Das waren dann, wenn man es runterrechnet, pro Wohnquadratmeter für die individuellen Wohneinheiten waren es knapp 600, also 570 Euro.
Der Verein bekam über 2 Millionen Euro Wohnbauförderung und hat einen Kredit bei einer gemeinwohlorientierten Bank aufgenommen. Nun kostet das Wohnen im Wohnprojekt ca. 10 Euro pro Quadratmeter Individualfläche.
Und mit dem Geld zahlen wir eben die Kredite und die Zinsen. À la longue wird es sehr günstiges Wohnen, weil niemand hier am Profit absahnen will, sondern wir das selber betreiben.
Heinz Feldmann hat mittlerweile eine Genossenschaft mitgegründet, die Wogen. Als Dachorganisation informiert die Wogen gemeinschaftliche Baugruppen und unterstützt sie in der Entwicklung ihres eigenen Wohnprojekts. Derzeit wird an 2 Häusern in Wien und Graz geplant.
Einer der politischen oder gesellschaftspolitischen Ansprüche sowohl im Wohnprojekt Wien als auch der Wogen ist der, Wohnraum und Grund und Boden nachhaltig der Spekulation zu entziehen. Und das kann man nur dadurch machen, dass es tatsächlich keinen individuellen Besitzanspruch auf eine Wohnung gibt. Den werde ich hier nie haben und auch niemand, der hier wohnt. Und dann kann das funktionieren.
Derzeit werde Grund und Boden gewinnbringend verkauft und dann auch noch der darauf gebaute Wohnraum profitabel verwertet. Sobald Grund und Boden komplett privatisiert sind, werde dieses Modell unfinanzierbar, ist Heinz Feldmann überzeugt. Das Wohnprojekt nimmt sich aus diesem Spiel heraus. Das Haus gehört in ein paar Jahren einfach sich selbst.
Also der verspätete Preisanstieg ist sicherlich der erfolgreichen Wohnungspolitik in Österreich und Wien zu verdanken,
erklärt Johannes Jäger, Wirtschaftsprofessor an der Fachhochschule des BFI Wien. In den letzten Jahrzehnten hätte der Immobiliensektor an wirtschaftlicher Bedeutung gewonnen. Das sei Hand in Hand gegangen mit einer steigenden Relevanz des Finanzsektors. Die Interessen dieser beiden Wirtschaftssektoren würden politisch nun stärker Gehör finden.
Die ersten Veränderungen gab es schon in den 1980er Jahren, wo im Bereich des Mietrechts Veränderungen durchgeführt wurden, die es erlaubten, hier und dort höhere Mieten durchzusetzen. Ein weiterer wichtiger Einschnitt war meines Erachtens auch ab Beginn der 2000er Jahre, wo eben in Österreich durch die damals schwarz-blaue Regierung die Zweckbindung im Wohnungsbereich aufgehoben wurde und entsprechend man auch feststellen kann, dass sich mancherorts die Mittel für Wohnbauförderung reduziert haben, weil sie eben für andere Zwecke verwendet wurden.
Die Entwicklungen im Wohnbau stünden im Zusammenhang mit knapper werdenden öffentlichen Budgets, sagt der Volkswirt. Durch die letzte Wirtschaftskrise und den Zuzug in die Städte habe sich die Situation am Wohnungsmarkt noch verschärft.
Das Interessante ist, diese Profite, die dort erzielt werden können, haben nicht nur negative Wirkungen für diejenigen, die möglicherweise sich nicht leisten können, in diesen Wohnbauten zu wohnen oder diese zu mieten oder zu kaufen, sondern das wirkt sich insgesamt natürlich auch auf die Stadt negativ aus, weil die Bodenpreise damit in die Höhe getrieben werden, was eben auch gemeinnützige Wohnbauträger negativ trifft und damit auch für die Allgemeinheit die Preise in die Höhe treibt.
Gemeinnützige Bauträger müssen sich beim Kauf von Grundstücken an eine Obergrenze halten. In Wien liegt diese bei rund 250 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche. Günstigen Boden zu finden, wird für sie daher immer schwieriger. In schlechter Lage kostet Boden derzeit rund 600 Euro pro Quadratmeter, in Gunstlagen bis zu 2000 Euro. Die Stadt müsse eine Bodenpolitik betreiben, die einen gewissen Anteil an geförderten Wohnungen sichert, sagt Johannes Jäger. Das könne über Grundstückswidmungen oder Baubescheide passieren. Die Ökonomie kennt mehrere Erklärungsmodelle für den Immobilienmarkt.
Ein gängiges Modell aus der klassischen Mainstream-Ökonomie besagt, dass weitgehend der Markt Immobilienpreise regelt und damit Angebot und Nachfrage in Übereinstimmung bringt und positive Ergebnisse für alle erzielt. Es gibt aber auch alternative theoretische Zugänge, wie etwa die kritische Land-Rent-Theory, die eben Markt nicht als etwas natürlich Gegebenes begreift, sondern Markt als etwas begreift, das gesellschaftlich konstruiert ist und das unterschiedlich konstruiert werden kann.
Der Markt kann etwa so konstruiert sein, dass er Immobilienentwickler und Besitzer begünstigt. Oder er bevorzugt Mieter, indem günstiger Wohnraum in guter Qualität zur Verfügung gestellt wird. Der Bodenmarkt ist laut dieser Theorie eine gesellschaftliche Institution, die sich sehr wohl verändern lässt. Analysiert wird bei diesem Ansatz das Ensemble an Institutionen, Akteuren und politischen Maßnahmen.
Um dann damit zu verstehen, wie Raum in Städten an unterschiedliche Menschen- und Personengruppen zugeteilt wird und wer wie davon profitiert. Man darf ja nicht vergessen, Immobilienvermögen machen in der Regel mehr aus als Finanzvermögen in Volkswirtschaften. Das heißt, es ist eine große Menge an Geld, die hier umverteilt wird. Und die Bedingungen für die Umverteilung zwischen denjenigen, die Wohnraum brauchen, aber keinen haben, und denjenigen, die über Immobilien verfügen, diese Bedingungen werden im Rahmen von komplexen Institutionen reguliert.
Etwa durch öffentliche Wohnungspolitik oder im Rahmen des Mietrechts, aber auch durch Stadtplanung und Bodenpolitik. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Bodenspekulationen einzudämmen? Und wem fließen die Erträge aus Bodenumwidmungen zu? Diese Fragen wirft die Land-Rent-Theory auf. Johannes Jäger hat sich in seiner Forschung angesehen, wie sozioökonomische Faktoren und städtische Segregation zusammenspielen.
Bei der Betrachtung eines Mietpreisspiegels wird schon offensichtlich, wer sich wo leisten kann oder nicht leisten kann, zu wohnen. Und da sieht man eben auch, und darauf weist die Land-Rent-Theory hin, den exkludierenden Charakter des Bodenmarktes. Er schafft es nämlich, oder dieser vermeintlich neutrale Mechanismus des Bodenmarktes oder des Immobilienmarktes, schafft es, Leute, die es sich nicht leisten können, von bestimmten städtischen Räumen auszuschließen und an die Ränder zu drängen, dort, wo sonst niemand hin möchte. Und das ist eben ganz klar am Einkommen und am Vermögen der Menschen orientiert.
Sie hörten Wahre Wohnraum, die Ökonomie des Immobilienmarktes von Juliane Nagille. Redaktion Sabrina Adelbrecht. Morgen in den Dimensionen entstellt, verstoßen und vergessen. Lepra-Patienten in Indien.